Ganz herzlichen Dank, lieber Werner, für deine freundliche Begrüßung. Ich freue mich, wieder hier zu sein und ja, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch eine ganze Reihe von Gesichtern, die mir nicht ganz so bekannt vorkommen. Und darum will ich gerne noch ein paar Worte zu mir selber auch sagen. Ich bin geboren und aufgewachsen im Ruhrgebiet. Ich sage immer, das ist so die Gegend von Deutschland, wo man noch sieht, was man atmet. Mein Vater bekam Anfang der 70er Jahre eine Arbeitsstelle in Bonn und wurde dann auch Mitglied hier bei euch hier in diesem Kreis. Und wir sind dann 1975 auch umgezogen hier in die Gegend, nach Heimatsheim genau. Und ich habe dann nach dem Abitur Theologie studiert und unter anderem auch hier in Bonn studiert und habe dann auch mal ein Jahr hier oben im Haus gewohnt. Also von daher sowohl die Beziehung, dass man hier zugehörte, als auch, dass man dann hier tatsächlich im Haus wohnte. Und nach dem Studium wurde ich dann Pfarrer in Nümbrecht, das ist ja auch nicht so ganz weit von hier. Und ich habe schon immer ehrenamtlich, das heißt schon immer, aber ich habe dann in der Zeit schon ehrenamtlich im Vorstand und als Vorsitzender des KEB-Vereins in diesem Missionswerk mitgearbeitet. Und dann, als der Leiter da in den Ruhestand ging, wurde ich gefragt, ob ich die Leitung für Deutschland übernehmen würde. Es war eine schwere Entscheidung, die Gemeinde in Nümbrich zu verlassen, aber ich habe Gottes Führung darin gesehen und bin dann 1995 Leiter der KEB geworden. Die hat ihren Sitz in Hessen. Ich bin dann auch nach Hessen gezogen, in die Gegend von Biedenkopf. Und 2009 bin ich dann in die Schweiz gezogen, weil ich dann gefragt wurde, ob ich die Leitung von KEB Europa übernehmen würde. Es ist ein internationales Werk in fast jedem Land der Welt. Ich war zum Glück nur für Europa zuständig. Und ja, das Ziel dieses Werkes ist es, vor allen Dingen außenstehende Kinder mit dem Evangelium zu erreichen, deshalb Evangelisation. Und die Kinder, die zum Glauben gekommen sind, wollen wir dann natürlich durch verschiedene Mittel im Glauben weiterführen, vertiefen und sie in bestehende Gemeinden dann eingliedern. Das ist so das Ziel. Ja, wie ihr schon gehört habt, ich bin immer noch ein bisschen, kriege die Leitung von Deutschland noch nicht so ganz los. Ich hoffe, das ist aber nur eine begrenzte Zeit. Ich lese uns jetzt den ersten, ihr habt mir zwei Texte gegeben für den heutigen Tag. Den zweiten, den haben wir gerade in der Schriftlesung gehört. Und den ersten, den lese ich uns jetzt vor aus dem Propheten Jesaja, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf seinem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll, und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Ihr Lieben, da habt ihr euch etwas sehr Schönes vorgenommen, dass ihr die Eigenschaften Gottes studiert. Ich habe es so verstanden, das ist eine Reihe von mehreren Teilen. Ja? Denn die Eigenschaften Gottes, die sind wie ein Magnet. Je mehr sie uns in Herz und Verstand eingehen, desto mehr ziehen sie uns zu dem, der diese Eigenschaften hat. Das Studium der Eigenschaften Gottes bringt uns näher zu Gott hin. Wie gesagt, ich habe zwei Texte und in gewisser Weise damit auch zwei Themen, nämlich die Heiligkeit Gottes und unsere Heiligung. Die Heiligkeit Gottes, die sehen wir hier in diesem ersten Text. Und wir sehen im Grunde auch schon etwas von unserer Heiligung. Ich möchte mal sagen, unsere Heiligung hat im Wesentlichen zwei Aspekte. Und den ersten Aspekt, den sehen wir sogar schon hier bei Jesaja. Und den zweiten Aspekt dann im ersten Petrusbrief. Ich habe drei Punkte. Erster Punkt: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Es beginnt damit, dass Jesaja sagt: Ich sah den Herrn. Ich denke, Gott ließ Jesaja gerade so viel von sich sehen, dass er nicht starb, sondern überlebt hat. Aber er ließ ihn immerhin so viel von sich sehen, dass Jesaja erfüllt war von der Heiligkeit Gottes und fast dachte, er würde es nicht überleben. Also das war wahrscheinlich, wie viel Gott sehen ließ, sehr genau bemessen. Jesaja sah als erstes mal die Macht, die Majestät, die Autorität, der deutsche Text, auch der hebräische Text sagt des Herrn, hebräisch Adonai, also nicht Herr mit lauter Großbuchstaben, sondern normal geschrieben, da steht also Adonai. Und Adonai ist ein ganz spezieller Titel für Gott, der ausschließlich für ihn reserviert ist. Herr meint den souveränen, alles regierenden Herrn. Den sah er und deshalb spricht er auch von dem Thron gleich zu Beginn. Aber er sieht nicht nur einen König, sondern er sieht die Heiligkeit Gottes. Und darum beschreibt Jesaja von allem, was er sah, am ausführlichsten diese Flammenwesen, diese Seraphim, heißt einfach Flammenwesen. Und die hatten drei Flügelpaare. Und das ist interessant, die hatten ein Flügelpaar zum Fliegen. Aber das erwähnt Jesaja fast beiläufig. So als Schluss, auch noch. Eins hatten sie auch noch zum Fliegen. Zwei Drittel ihrer Flügel dienten einem anderen Zweck. Die Heiligkeit Gottes ist so hell strahlend, dass nicht mal diese himmlischen Wesen Gottes Gegenwart aushalten konnten, ohne ihre Augen zu bedecken, obwohl sie ohne Sünde waren. Zu ihrem Schutz hatte Gott ihnen zwei Flügelpaare gegeben, einfach um sich zu bedecken, das Angesicht und die Füße. Ich denke, es ist aber nicht nur Schutz, warum sie das tun. Ich denke, da ist noch ein anderes Motiv bei. Und gerade, dass sie ihre Füße bedecken, führt mich zu diesem zweiten Motiv. Das erste ist Schutz. Die Füße bedecken bedeutet, einzugestehen, dass sie Geschöpfe sind. Bei uns Menschen verbinden die Füße uns Irdische mit der Erde, mit dem Staub, aus dem wir gemacht sind, zu dem wir wieder werden, weil wir geschaffene Wesen sind. Auch die Seraphim sind geschaffene Wesen. Und sie bedecken ihre Füße, sodass wir verstehen, das ist eine Handlung der Demut, der Anerkennung Gottes als des Höheren. Die Seraphim bedecken ihre Füße und geben damit vor Gott zu, du bist so anders als wir, du bist so anzubeten, dass wir es einmal nicht mal wagen, dich anzusehen. Deshalb bedecken sie ihr Angesicht und sie bedecken ihre Füße, um das auszudrücken. Wir unterwerfen uns dir, wir beten dich an mit unserem ganzen Wesen. Und sie bilden einen vielstimmigen Chor, in dem einer dem anderen diese großen Worte zuruft: Heilig, heilig, heilig ist der Gott Zebaoth, der Herr Zebaoth. Jetzt steht Herr mit lauter Großbuchstaben. Hier ist also der Name Gottes im Blick. So, das ist jetzt sicherlich der Kernsatz unseres Textes. Dreimal diese Eigenschaft Gottes. Das ist einmalig. Keine einzige Eigenschaft Gottes wird in der Bibel so dreimal hintereinander wiederholt. Nirgendwo heißt es, treu, treu, treu ist der Herr oder Liebe, Liebe, Liebe ist Gott. Aber diese Eigenschaft dreimal hintereinander und dann nicht nur hier, sondern auch noch in der Offenbarung. Was sollen wir sehen? Was sollen wir verstehen? Auf jeden Fall Betonung. Wenn wir in einem Text etwas ganz besonders betonen wollen, dann, ja, wie machen wir das? Wir unterstreichen das vielleicht. Oder wir drucken das fett, ja, damit das ganz sichtbar wird. Das ist uns wichtig. Auch die hebräische Sprache kennt verschiedene Methoden, um etwas herauszustellen. Aber sie hat auch noch diese Methode der Wiederholung. Wenn Jesus, manchmal sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch. Und wenn er dieses wahrlich davor setzt, dann betont er das schon. Ja? Dann ist das nicht nur ich sage euch, sondern wahrlich, ich sage euch. Aber wenn es ihm ganz besonders wichtig ist, dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Ja? Diese Wiederholung, die sagt, das ist jetzt besonders bedeutsam, das musst du wissen, das musst du beachten. Und wenn wir hier diese Eigenschaft Gottes dreimal hintereinander haben, dann ist das der Superlativ. Nicht einmal, nicht mal nur zweimal, sondern dreimal. Das will sagen, das ist jetzt nicht eine Eigenschaft Gottes neben all den anderen. Gott ist nicht einfach auch heilig. Gott ist nicht mal heilig, heilig. Gott ist heilig, heilig, heilig. Dies ist die Eigenschaft Gottes. Das ist die, die ihn als Gott kennzeichnet und auszeichnet. Das ist die Eigenschaft, die ihn von uns unterscheidet. Und es ist die Eigenschaft, die alle anderen Eigenschaften beeinflusst, prägt. Seine Liebe ist heilige Liebe. Seine Treue ist heilige Treue. Sein Geist ist heiliger Geist. Was bedeutet diese Eigenschaft inhaltlich? Die Grundbedeutung ist, wie wir sicher schon oft gehört haben, abgesondert sein. Vor allem von der Sünde, von allem falschen, bösen, was auch nur ein bisschen danach riecht. Also da ist Gott total abgesondert von. Das, wie wir schon gehört haben in der Einleitung, das kann in seiner Gegenwart überhaupt nicht sein. Da ist er so weit weg von. Deine Augen sind zu rein, als dass du Böses ansehen könntest, nur ansehen könnte und dulden könnte in seiner Gegenwart. Im Blick auf Gott betont dieser Ausdruck heilig dann aber noch etwas, nämlich die völlige Andersartigkeit Gottes. Der Mensch als Wesen, das nach dem Bild Gottes geschaffen ist und gewisse Eigenschaften und Charaktermerkmale mit Gott gemeinsam hat, denkt immer ganz schnell, ja, Gott ist so wie wir, nur ein bisschen besser. Ja? Gott ist heilig betont, nein, Gott ist nicht eine bessere Ausgabe von uns, er ist anders. Selbst wenn wir manche Eigenschaften mit ihm gemeinsam haben, ist da so ein Riesenunterschied, dass es, ich möchte fast sagen, jeden Vergleich sprengt. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn einer Skifahren kann, dann kann er schon etwas, was viele nicht können, das ist schon was Besonderes. Wenn er aber auch noch besonders gut darin ist und vielleicht sogar einen Weltcup gewinnt, dann sprechen wir schon von einem Star. Ja? Aber wenn er nicht nur einen Weltcup gewinnt, sondern alle in einer Saison und sogar mehrere Jahre hintereinander, dann hört man so Kommentare wie, boah, das ist schon überirdisch, wie der den Hang herunterjagt. Der läuft in einer ganz anderen Liga als der ganze Rest der Konkurrenz. Gott ist heilig bedeutet, Gott befindet sich in einer ganz anderen Liga als jeder von uns. Selbst wenn seine Eigenschaften und unsere Eigenschaften den gleichen Namen haben, kann man ihn und uns nicht miteinander vergleichen. Wir sind Geschöpfe, er ist überirdisch. Er ist Gott, er ist anders, er ist heilig. Sein heiliges Wesen ist von solcher Herrlichkeit und besonders von solcher Reinheit, dass Jesaja in dem Moment, wie er sie wahrnimmt, geradezu aufschreit, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen. Das ist übrigens der erste Satz Jesajas in diesem Buch. Wir sind schon in Kapitel 6. Ist der erste Satz. Ich vergehe. Dabei war Jesaja in keiner Weise ein schlechter Mensch. Im Gegenteil, man vermutet, er kommt aus einer vornehmen Familie. Er hat seinen Namen mit Jesus und mit Josua gemeinsam. Auch Jesaja bedeutet, der Herr rettet. Unter den Propheten ist er der Größte. Aber wie Jesaja die Heiligkeit Gottes in ihrer Tiefe und Dimension erkennt, da löst sich seine Gerechtigkeit in nichts auf. Wehe, dieses Wort kündigt in der Bibel Gottes Gericht an. Wenn Jesaja weh mir schreit, dann ruft er Gericht über sich selber aus. Im direkten Vergleich mit Gott ist alles an ihm nicht nur schlecht, sondern gerichtswürdig. Solange Jesaja sich nur mit seinen Zeitgenossen vergleichen musste, war alles okay. Aber wie er sich mit Gottes Reinheit konfrontiert sieht, nimmt Jesaja sich und alles an ihm wahr als zutiefst von Unreinheit geradezu durchdrungen. Alles an ihm ist eklig unrein. So anders als die Reinheit Gottes. Warum sagt er, ich bin unreiner Lippen? Er sagt das, weil die Lippen die unreinen Gedanken des Herzens nach außen bringen, sichtbar machen. Über die Lippen kommt das Unreine des Herzens heraus. Jesaja will also sagen, mein Herz, mein ganzes Wesen ist verglichen mit Gottes Heiligkeit ganz und gar schmutzig. Und das war nicht nur Erkenntnis mit dem Verstand. Jesaja hatte den Eindruck, dass er im Begriff ist, vor diesem heiligen Gott, vor diesem verzehrenden Feuer dahin zu schmelzen, zu sterben. Und er hatte keine Flügel, mit denen er irgendetwas von sich bedecken konnte. Ihr Lieben, das gibt uns ein bisschen eine Vorstellung, wie es den ungläubigen Menschen im Gericht Gottes ergeht. Gott hat, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, Gott hat in diesem ganzen Abschnitt bis zu dieser Stelle noch nicht mal ein einziges Wort gesagt. Gott muss im Gericht nur seine Heiligkeit für eine Sekunde aufblitzen lassen und schon liegt der stolzeste Mensch auf dem Boden, vor Angst vergehend und spricht über sich selbst das Gericht aus. Gott muss nicht ein Wort sagen. Ich denke, er wird auch was sagen, aber er müsste es nicht. Heiligkeit, das ist die Eigenschaft, die Gott als Gott auszeichnet, die alle anderen Eigenschaften kennzeichnet, die den Abstand zwischen uns und Gott betont, die Andersartigkeit Gottes in moralischer, aber auch in jeder anderen Hinsicht. Ein wesentliches Element von Heiligkeit ist Reinheit und deshalb empfinden durch die Bank Menschen in der Bibel, wenn sie Gottes Heiligkeit wahrnehmen, vor allem ihre Sündhaftigkeit. Ich vergehe, sagt Jesaja, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, sagt Petrus, als er die Andersartigkeit Jesu, seine Heiligkeit wahrnimmt. Wie ist da Gemeinschaft mit einem solchen Gott überhaupt denkbar? Damit komme ich zum zweiten Punkt. Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt. Jemand hat das mal so ausgedrückt, ich finde das sehr schön, sehr interessant. Wenn die Heiligkeit Gottes auf menschliche Demut trifft, wirkt sie nicht Zerstörung, sondern Reinigung. Gott hat kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Wege und lebe. Als Gott sieht, wie Jesaja sich selbst richtet und das kein oberflächliches tut mir leid, sondern dass er zutiefst erschüttert über seine Schuld und sein sündiges Wesen ist, da befiehlt Gott sofort einem von diesen Flammenwesen, einem von diesen Seraphim, Jesaja zu reinigen. Und wie geschieht das? Der Seraph nimmt eine glühende Kohle, die so heiß ist, dass er sie selber nur mit einer Zange anrührt. Aber dann drückt er diese glühende Kohle dem Jesaja auf die Lippen, den sicherlich einen der empfindsamsten Teile des Menschen. Er tut das nicht, um zu verletzen, sondern um zu heilen. Nicht um zu verbrennen, sondern um zu reinigen. Die Lippen stehen wieder für das Herz, aus dem das Böse letztlich kommt. Der Engel nimmt die Unreinheit von Jesajas ganzem Wesen weg. Er reinigt ihn durch und durch. Und dass der Seraph die Kohle vom Altar nimmt, ist ein Hinweis auf den Altar des Kreuzes, auf dem Jesus sich selber dargebracht hat. Paulus erklärt in Römer 3, 25 und 26, dass Gott allein aufgrund des Opfers von Christus die Sünden vergibt, die früher begangen wurden. Die Menschen reinigt nichts anderes als das, was vom Altar kommt, als die Versöhnungstat Jesu Christi am Kreuz. Das galt für Jesaja viele Jahre vor der Kreuzigung, und es gilt für uns heute viele Jahre seit der Kreuzigung. Aber es ist immer dasselbe. Im Alten wie im Neuen Testament, rein wird der Mensch nur aufgrund des Todes Jesu für uns. Aber das vielleicht Größte und Schönste an dieser Haltung des Seraphs ist, dass wir in seinen Worten ein für immer, ein in Ewigkeit mithören dürfen. Ich lese uns mal Vers 7 und füge diese Worte ein. Siehe, sagt der Seraph, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld für immer von dir genommen werde und deine Sünde in Ewigkeit gesühnt sei. Und wie geht es jetzt weiter? Im Text. Vers 8, Jesaja. Und ich hörte die Stimme des Herrn. Jetzt spricht Gott. Nachdem der Prophet in Gottes Augen rein ist, spricht Gott zu ihm und zeigt damit Jesaja: Jetzt ist Gemeinschaft zwischen dir und mir möglich. ich bin heilig, aber du bist jetzt geheiligt. Ich habe zu Beginn gesagt, unsere Heiligung hat zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Heiligung als Sein, als etwas, was wir sind, als Stellung, als Position vor Gott. Der zweite Aspekt ist Heiligung als Werden, als Prozess. Was Jesaja hier in diesem Moment erlebt und was jeder Christ erlebt, nachdem Gott ihn gereinigt hat, ist dieser erste Aspekt der Heiligung. Das, womit Heiligung beginnt und was etwas sehr Schönes ist. Paulus sagt in 1. Korinther 1,30, ihr seid in Christus Jesus, der uns gemacht ist zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung. Ihr seid in Jesus Christus, das betont unsere Stellung, was wir in Christus sind. Und wenn wir in diese Stellung gebracht worden sind, dann ist Christus nicht nur unsere Gerechtigkeit, sondern er ist auch unsere Heiligung. Er ist es, unsere Heiligung. Das ist von nun an unsere Ausgangsposition. Und Gott sieht uns entsprechend. Und deshalb sagt die Schrift von Christen in 1. Korinther 6, Vers 11, aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt. Und diese Stellung vor Gott müssen wir uns nicht immer neu verdienen oder die muss nicht neu erworben werden. Hebräer 10 sagt, wir sind geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und deshalb können Christen sogar so angesprochen, wie Paulus das sehr häufig zu Beginn seiner Briefe tut, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus, die berufenen Heiligen, ausgerechnet die Korinther, nennt er Heilige, ja, die fleischlichen Christen im Neuen Testament. Sie können deshalb so angeredet werden, weil nicht praktische Heiligung uns zu Heiligen macht, sondern weil das Werk Gottes, das er in der Wiedergeburt und in der Rechtfertigung an uns tut, uns zu Heiligen macht. Und auf dieser Grundlage, was Jesus für uns getan hat und was Gott durch den Heiligen Geist in uns getan hat, auf dieser Grundlage ist Gemeinschaft mit einem heiligen Gott möglich. Und darum spricht Gott mit Jesaja. Und was sagt er? Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Gott handelt ganz oft nach diesem Muster. Er erscheint und Menschen beben vor Angst. Dann vergibt er und anschließend stellt er in den Dienst. Menschen, die er heiligt, die er für sich absondert, deren Leben verwendet er auch zu einem sinnvollen Zweck. Und Jesaja gibt die Antwort, die Gott auch von uns hören will, hier bin ich, sende mich. Aber wenn wir jetzt hier weitermachen, an dieser Stelle, dann sind wir schon nicht mehr bei Heiligung als Stellung. Dann sind wir schon bei dem zweiten Aspekt von Heiligung, die etwas mit dem Gehorsam gegenüber den Anweisungen Gottes zu tun hat. Und damit komme ich dann auch zu unserem zweiten Text, den wir in der Schriftlesung gehört haben und zu unserem dritten Punkt, ihr sollt heilig sein. Die zentrale Eigenschaft der Heiligkeit Gottes soll sich in unserem Leben nicht nur ein bisschen widerspiegeln, sondern sie soll jetzt auch in unserem Leben die zentrale Eigenschaft werden. Sodass, wenn Nichtchristen uns sehen, sagen, der ist irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht könnte es noch gar nicht ausdrücken, ja? Aber irgendwie haben sie, der ist anders als die anderen. Das geschieht nicht über Nacht. Das ist darum ein Prozess. Und darum sagt die Bibel im Blick auf diesen zweiten Aspekt von Heiligung, Römer 6,19, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Hier dürfen wir uns nicht verwirren lassen, dass die Bibel einmal sagt, ihr seid's doch, und ein andermal sagt sie, werdet es. Ja, was denn? Das ist kein Widerspruch. Es sind einfach nur zwei Aspekte. So, ich denke, meine Zeit, die ist fast rum. Ich will gar nicht sehr viel dazu sagen. Wenn wir Paulus fragen würden, Paulus, du weißt ja was, wir sind jetzt fast am Ende der Predigt, wir haben jetzt nicht so viel Zeit. Kannst du uns mal in drei Worten sagen, was heilig werden bedeutet? Dann würde Paulus wahrscheinlich sagen, das ist wieder typisch für euch Menschen des 21. Jahrhunderts. Heiligung in drei Worten. Aber okay, hier sind sie. Hört gut zu. Erneuert euren Sinn. Das sagt er in Römer 12,2. Ändert euch durch Erneuerung eures Sinns. Lernt in einer neuen Weise zu denken. Heiligung ist rechtes Denken. Petrus sagt zu Beginn dieses Abschnitts, 1. Petrus 1, den wir gehört haben, umgürtet die Lenden, Luther sagt, eures Gemüts, du hattest Schlachter, das war eures Sinns auch, glaube ich. Ja? Also eurer Einstellung, eures Denkens. John Owen, englischer Theologe des 17. Jahrhunderts, der hat seinen Lesern in einem seiner Bücher folgende Frage gestellt. Woran denkst du, wenn du an nichts Bestimmtes denkst? Manchmal müssen wir uns ja konzentrieren und unsere Gedanken in eine bestimmte Richtung zwingen, sage ich mal. Aber wenn wir uns jetzt nicht konzentrieren müssen, woran denken wir dann? Wenn unser Herz erlaubt ist, zu denken, was es will, in welche Richtung gehen unsere Gedanken dann? Owen sagt, daran erkennst du deine geistliche Gesinnung. Daran erkennst du den Stand deiner Heiligkeit. Heiligung ist vom Heiligen Geist geprägtes Denken. Heiligung beginnt also in unserem Inneren. Das Ziel ist schon Verhalten, also was Äußeres. Aber der Weg geht von innen nach außen. Es geht nicht darum, durch Disziplin und Kraft Verhalten zu ändern und christliche Pflichten zu erfüllen, für die es keinen göttlichen inneren Antrieb gibt. Um ein Bild zu gebrauchen, in der Heiligung geht es nicht darum, mit dem Bindfaden schöne Äpfel an einen fruchtlosen Ast zu binden, sondern es geht darum, diesen fruchtlosen Ast in einen guten Baum zu pfropfen, damit er aufgrund seiner Verbindung mit dem Stamm Frucht hervorbringt. Oder mit den Worten Jesu, es geht darum, dass die Rebe mit dem Weinstock verbunden ist. Heiligung ist erneuertes Denken, das in der Gemeinschaft mit Christus beginnt. Und noch ein letzter Gedanke. Was könnte eine meiner Motivationen sein für ein heiliges Leben? Auch da nochmal ein Wort, das Petrus hier bringt. Er sagt am Ende dieses Abschnittes: Ihr seid erlöst, erkauft mit dem teuren Blut Christi. Nicht mit Silber und Gold, sondern mit dem teuren Blut Christi. Meine Motivation ist, dass ich Christus gehöre. Petrus hat es mal geschafft, früher, nicht hier in diesem Brief, sondern vorher. Er hat es mal geschafft, in einem Satz zwei Worte zusammen zu sagen, die absolut nicht zusammengehören. Aber er hat das geschafft. Als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal eröffnete, dass er leiden müsste, würde, sagte Petrus: Niemals, Herr. Das sind zwei Worte, die gehen nicht zusammen. Also entweder kann ich es niemals sagen, aber dann kann ich nicht sagen Herr. Ja? Oder ich sage Herr, aber dann kann ich nur noch hier bin ich sagen, wie Jesaja. Ja? Dann kann ich nicht niemals sagen. Und der Grund, warum die nicht zusammenpassen, ist, ich gehöre nicht mir selbst. Ich gehöre Christus. Er hat mich erkauft um einen sehr hohen Preis und diese Zugehörigkeit ist jetzt meine Motivation für ein heiliges Leben. So, Gottes Heiligkeit bedeutet, er spielt in einer anderen Liga, ob das seine Reinheit oder irgendeine Eigenschaft ist. Gott ist anders. Er ist abgesondert von uns. Er ist heilig. Gemeinschaft mit einem solchen heiligen Gott ist nur für Heilige möglich. Also für solche, denen Gott das Sterben Jesu angerechnet hat, denen er seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit angerechnet hat, so dass sie heilig sind. Und die sich gleichzeitig in ein neues Denken einüben, sodass sich ihr Verhalten ändert und sie heilig werden. Amen. Wir wollen auf das Wort Gottes antworten, im Gebet, in einer Gebetsgemeinschaft. Und wir können Gott anbeten über seine Heiligkeit, können ihm danken, dass er sich überlegt hat, wie wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Da wäre sicher kein Mensch drauf gekommen. Und ihr wisst, wir haben es gehört, wie das geschieht. Da können wir ihm für danken.